Das ist es halt. Wenn Muslime selber Medienschaffende sind, Medienmachende sind, wie wir es ja in diesem Podcast versuchen, dann werden andere Perspektiven sichtbar, die man sonst eben nicht so leicht findet. Und dann habe ich ganz kurzfristig eine Absage bekommen. Das war total komisch. Und dann ist kurze Zeit später auf YouTube ein Video aufgetaucht. Und da hat man gesehen, dass eine Maischberger Redakteurin versucht, den damals recht bekannten, populären Salafisten, kennst du noch, Pierre Vogel?
Natürlich.
Den, sie geht auf ihn zu und versucht, ihn zur Sendung einzuladen. Und er fragt dann, wer ist denn noch so eingeladen? Und dann fällt mein Name. Okay. Und dann sagt der Pierre Vogel, ja, dann laden Sie die hübsch aus, dann komme ich.
Schon gehört? Der Podcast am Puls der Seele.
Hallo und Assalamu alaikum, Khala.
Ja, Assalamu alaikum, Maria. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin etwas angeschlagen.
Ja, aber du warst ja wieder viel unterwegs in der Schweiz und so, ne? Ja. Weltenbummlerin.
Ja,
ja, genau. Worüber reden wir heute?
Ja, wir reden heute über ein Thema, worauf ich eigentlich echt keine Lust hatte, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten ja öfters darüber gesprochen, dass wir mal das Thema Muslime in den Medien, muslimische Repräsentation in den Medien, öffentlich-rechtliche angehen möchten, weil du ja auch sozusagen als Insiderin auch vieles wahrscheinlich Interessantes uns dazu erzählen kannst. Aber ich bin da eigentlich raus bei dem Thema, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, ich habe das gespürt, ich habe das so gemerkt bei der Vorbereitung, da hast du dann oft gesagt, ah, lass doch erstmal das andere Thema und lass erstmal, das habe ich gemerkt, woran liegt es, was frustriert dich, erzählst du mir.
Da reißt du eine Wunde auf.
Deine Brust.
Ja, versuche ich mal. Ich habe mal echt drüber nachgedacht, wieso ich solche Antipathien gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen habe. Und ich glaube, es beginnt bei dem ganz banalen Fakt, dass ich einerseits gar nicht die Öffentlich-Rechtlichen konsumiere. Also wirklich absolut nicht. Und ich habe auch mal drüber länger nachgedacht. Das letzte Mal, als ich bewusst regelmäßig das ZDF angeschaltet habe, war als Kind, um Bibi und Tina oder Tabaluga zu schauen. Oder ich kann mich noch daran erinnern, während meiner Schulzeit hat meine Politiklehrerin uns dazu gezwungen, mal 60 Sekunden Tagesschau zu schauen.
Aber hast du nicht Logo geguckt? Logo hat man noch als Kind immer gerne geschaut,
ja,
oder?
Stimmt.
Da wurde die Welt immer schön erklärt.
Genau, 1, 2 oder 3. Also ich habe das wirklich, da gab es wirklich tolle Sendungen für Kinder, besonders zu Beginn, also in den frühen 2000er. Aber darüber hinaus, jetzt als Jugendliche das letzte Mal hier Tagesschau regelmäßig gucken müssen aufgrund meiner Lehrerin, aber also
Datteltäter, guckst du die nicht immer wieder mal?
Nicht so.
Weil die sind ja auch Funk, öffentlich-rechtlicher, weißt
ja,
du?
Ja, stimmt. Ja. Ich habe auch da so das Gefühl, wenn ich jetzt über Öffentlich-Rechtliche spreche, dann denke ich mal direkt ans Fernsehen und gar nicht so an sozusagen an die Formate, die es ja jetzt auch heute im Internet gibt, weil ich gehöre absolut zur Generation YouTube und Streaming. so Röhrenfernseher, also das gucke ich, den schalte ich gar nicht mehr an. Also den nutzen nur noch meine Eltern zu Hause. Aber wenn ich mir so richtig Gedanken drüber mache, wieso ich wirklich, wirklich Antipathien gegen das Öffentlich-Rechtliche habe, da muss ich ziemlich tief graben, weil ich glaube so, dass das erste Mal, als ich gemerkt habe, da gibt es so eine bestimmte Agenda, so habe ich es als Jugendliche wahrgenommen, gegenüber dem Islam, war halt nach 9-11. Mhm. Also diese ganzen Sendungen und Talkshows, die auch im ÖRR, also immer wieder diskutiert und durchgekaut wurden, das hat mich ziemlich gestört.
Ja, das kann ich total verstehen. Also ich glaube, da haben wir jetzt ganz viele Punkte, wo ich andocken kann. Also mir geht es genauso wie dir. Ich gucke auch kein lineares Fernsehen, so nennt man das. Also ich gucke auch nicht mehr, ich mache auch keinen Fernseher mehr an. Oder also wenn, dann gucke ich auch mal in die Mediathek.
Habt ihr noch keinen
Fernseher? Wir hatten lange Zeit keinen. Wir haben jüngst einen geschenkt bekommen, den man aber nicht als solchen identifizieren kann, weil der aussieht wie ein Bild.
Nein, ernsthaft?
Deswegen ist es dir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ja, wir haben ein Bild und das ist aber eigentlich ein versteckter Fernseher. Und du hast aber recht, also ich schau mal in die Mediathek rein, das schon. Aber klar, die Generation YouTube, also wir gucken viel, viel eher mal irgendwie vielleicht was von Funk, was da zu finden ist. Mhm. Ich finde aber, also ich würde dir zustimmen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade ein Problem hat. Also die jüngeren Menschen auch anzusprechen und zu erreichen. Ich finde aber, dass er von der Idee her eigentlich, was ganz Tolles ist. Also viele sagen ja auch, wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht geben würde, dann müsste man ihn jetzt erfinden. Das ist so ein gern gebrachter Spruch, weil wir ja gerade jetzt in Zeiten leben, also durch die digitale Revolution, wo es noch viel notwendiger ist, Medien zu haben, denen man erstens halt vertrauen kann natürlich, aber die auch frei sind von dieser Klickzahlenökonomie, ne? Also von diesen Phänomenen, die wir jetzt einfach, also wir brauchen so eine Art Gegenrationalität auch vielleicht zu Twitter und Co. Also Social Media dominiert von eher werbefinanzierten, datengetriebenen Angeboten, wo es darum geht, möglichst viel Cash zu machen, also wo es einfach, wo wirtschaftliche Interessen überwiegen. Und die Idee hinter Öffentlich-Rechtlichem ist ja, es gibt ein, also das ist ein Raum, der ist solidarisch finanziert, der soll dem Gemeinwohl dienen, also das sollen Informationsräume sein, die frei sind von wirtschaftlichen und politischen Interessen und Zwängen, wo es eben nicht darum geht, möglichst viel Quote zu machen, sondern wo die Inhalte gut sein sollen, gut überprüft sein sollen, ausgewogen, wo es auch keine Fake News geben soll, auch so ein Schutz vor all diesen Dingen. Und dann siehst du ja auch gerade bei Social Media, das nimmt ja nur noch zu im Moment, auch durch die KI und durch so Phänomene wie digitale Propaganda und durch die Algorithmen, dass jeder in so seiner Bubble feststeckt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir vielleicht auch gerade haben.
Ja, ich finde solidarisch finanziert ist ein wunderschöner Begriff, aber für mich ist das eher eine Zwangsgebühr, die ich da zahlen muss, weil ich doch auch nicht in der App konsumiere. Weißt du, was ich meine?
Ja, und zudem, aber das ist generell, also bei einer Infrastruktur, ja, wenn wir sagen, wir brauchen Medien, die objektiv, neutral, ausgewogen berichten, und das gehört zu der Infrastruktur unserer demokratischen Gesellschaft. Das ist ja so wie bei Schulen oder Straßen. Ist das eben eine Infrastruktur, die wir gemeinsam finanzieren, weil wir glauben, dass es wichtig ist, solche Informationsräume zu haben, wo wir uns gut informieren können. Und ich glaube, das Problem fängt dann dort an, wo wir aber das Gefühl haben, wir werden da gar nicht mehr so gut informiert.
Ja, und wir werden da nicht repräsentiert. Ich habe ja gerade eben auch schon darüber gesprochen, so diese Post 9/11-Zeit bis kurz vor der Pandemie, da war ja immer wieder der Islam aufgrund von der Flüchtlingswelle, ein ganz schlimmer Begriff, aber oder aufgrund von anderen Grundsatzdebatten, die immer wieder geführt wurden in unterschiedlichen Talkshows oder in Dokumentationen, die festgehalten wurden zum Thema Terrorismus und Islam, Dschihad und Islam, Scharia, Frauenbild im Islam. Ich war ja, das war ja sozusagen so die frühen 2000er bis 2000, bis kurz vor der Pandemie, das war ja so meine Jugendzeit, frühes Erwachsenwerden. Und ich kann das einfach alles nicht mehr hören. Und das wurde ja auch befeuert durch die Dinge, die ausgestrahlt wurden im ÖRR. Ich frage mich ganz oft, die gesellschaftlich internalisierte Islamophobie, die wir heute wahrnehmen können, die so viele Studien immer wieder aufgreifen, diese Antipathien, die Gewaltakte, die Muslime auch im alltäglichen Leben erfahren, Alltagsrassismen und so weiter und so fort, die sind ja auch ein Produkt. Ich würde keinen monokausalen Zusammenhang aufzeigen wollen und sagen, wenn ja, nur aufgrund von, ja, das ist vielschichtig, das Problem, wieso wir eine Islamophobie sozusagen, auch ganz schlimmes Wort, erleben. Aber ich sehe zu wenig Engagement, wenn man sagen würde, die ÖRR ist dafür, also hat den Auftrag, für Ausgewogenheit im öffentlichen Diskurs zu sorgen. Da gibt es zu wenig, was die meiner Meinung nach produzieren, wo genau also diesen ganzen Rassismen und dieser Angst vor dem Islam entgegengehalten wird. Weißt du, was ich meine? Also ich habe eher das Gefühl, das wird befeuert durch diese wirklich teilweise absurden Talkshows.
Ja, also ich kann ja selber ein Lied davon singen, kann auch gleich mal ein paar Beispiele geben. Ich würde tatsächlich sagen, es hat sich etwas verändert in den letzten Jahren. Also ich sehe da schon, dass es nicht mehr so schlimm ist wie noch vor 20 Jahren, wo ich so angefangen habe, auch journalistisch tätig zu sein. Ganz grundsätzlich ist natürlich erstmal so, wir haben das sogar im Gesetz verankert, ja, zum Beispiel im Gesetz des Hessischen Rundfunks. Da wird beschrieben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht nur also dazu da ist, die Menschen zu bilden, zu informieren, sondern auch den Frieden zu erhalten, der Freiheit und der Völkerverständigung sogar zu dienen. Er darf keine Vorurteile bedienen, er darf niemanden herabsetzen wegen Nationalität, Religion, Weltanschauung und so weiter. Also das sind Dinge, die im Gesetz verankert sind. Und jetzt ist die Frage, wie wird das Ganze auch kontrolliert? Und da kommt jetzt der Rundfunkrat auch ins Spiel, weil das ist das Kontrollgremium, was eigentlich auch zuständig ist, dafür zu schauen, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesem Programmauftrag gerecht? Also berichtet er wirklich unausgewogen, neutral, objektiv?
Darf ich eine Frage dazwischen stellen? Also wenn wir jetzt über die öffentlich-rechtlichen Medien sprechen, was bedeutet das überhaupt? Was ist damit gemeint? Wer kommt da alles rein? Können wir das irgendwie nochmal...
Ja, also ARD, ZDF, das kennen ja so die meisten. ARD steht ja für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. Und was sind das für Anstalten? Also es gibt 9 Stück im Moment. Und der HR ist zum Beispiel eine Anstalt in Hessen. NDR gibt es, RBB, WDR, BR, SWR. Also das ist dann eben in den Bundesländern verteilt. Und dann gibt es aber noch ZDF, dann gibt es Dreisat. Dann gibt es noch Deutschlandradio, Deutschlandradio Kultur, also das gehört alles dazu. Funk gehört natürlich auch dazu, das ist dann bei ARD angesiedelt. Und das sind die unterschiedlichen Anstalten, soll auch so ein bisschen die Vielfalt fördern, dass es da dann 9 verschiedene gibt. Und was wir jetzt im Rundfunkrat machen, also jeder dieser Anstalten hat auch einen Rundfunkrat oder es gibt den ZDF-Fernsehrat, oder den Hörfunkrat und die kontrollieren quasi, also das ist so ein Kontrollgremium, was schauen soll, das Programm soll beobachtet werden und dann soll ganz genau quasi auch geschaut werden, wird der ÖRR seinem Auftrag auch gerecht. Ja, was halt sich verändert hat, ist zum Beispiel, dass seit ein paar Jahren auch Muslime im Rundfunkrat sitzen, also nicht überall leider, aber immerhin im HR und jetzt auch im ZDF-Fernsehrat. Und da muss man schon sagen, okay, nur in 4 von 12 haben Muslime einen Sitz. Das ist schon ein Problem, vor allem in den Bundesländern, wo richtig viele Muslime leben. Also es gibt ja gerade zum Beispiel der WDR oder der RBB, das ist ja, da hat die Bevölkerung so hohen muslimischen Anteil und trotzdem sitzen da keine Muslime. Also da muss sich noch einiges tun. Generell wird viel darüber diskutiert, ist es überhaupt, müssen da nicht ganz andere Leute drin sitzen in diesen Kontrollgremien, damit diese Perspektivenvielfalt auch viel eher abgebildet wird und damit ganz unterschiedliche Meinungen da auch Gehör finden. Es gibt einfach auch zu wenig Menschen, die eine Migrationsgeschichte zum Beispiel haben oder, keine Ahnung, die Armutserfahrung haben, nicht so privilegiert aufgewachsen sind und so weiter. Das kann man alles diskutieren. Aber
lass uns doch nochmal erstmal, bevor wir tiefer in die Dinge, die man eventuell reformieren könnte, beim Rundfunkrat und beim ÖRR im Allgemeinen, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und erst einmal vielleicht unseren Podcast vorstellen. Genau, denn ihr hört gerade den Podcast, schon gehört, der Podcast Am Puls der Seele von der Revue der Religion, dem ältesten religiösen Fachmagazin der Welt. Die Revue der Religion ist das Schwestermagazin des ursprünglich englischsprachigen Magazins Review of Religions, was bereits schon seit 1902 veröffentlicht wird. Also das Magazin ist international eine richtige Institution und wird gerne und viel gelesen. Und in unserer heutigen Folge von Schon gehört beschäftigen wir uns mit dem Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk und vielleicht auch die Repräsentation von MuslimInnen in den Medien auf unterschiedlichen Ebenen. Genau. Mein Name ist Madim Siddiqa Raja und ich spreche hier mit Rolla Madim Hübsch. Und jetzt kommt die allgemeine und gleiche Frage. Rolla, wer bist du?
Ich bin Autorin und Journalistin und was vielleicht für die aktuelle Sendung auch relevant ist. Ich bin im Moment, ich sitze im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks als Rundfunkrätin, als Vertreterin der muslimischen Gemeinschaften.
Interesting. Ja. Interessant. Und das seit wann?
Seit 2 Jahren.
Ah, okay. Interessant. Da hast du ja schon einiges an Erfahrung sammeln können und ich hoffe, dass wir darüber sprechen. Wenn man dich googelt, Roller, dann und herausfinden möchte, was du gemacht hast und was du vielleicht auch studiert hast, dann findet man erstmal Publizistik, Germanistik, Psychologie, alles in Mainz, richtig?
Ja.
Aber so im Allgemeinen und in der Öffentlichkeit bist du ja nicht unbedingt für diese Disziplin bekannt. Du bist eher bekannt als, wie du es gesagt hast, ne? Journalistin, Autorin, Speakerin. Und in den Talkshows nach, zwischen, die ich auch gerade eben schon erwähnt habe, nach 9-11 bis vor der Pandemie warst du auch ein gern gesehener Gast, besonders zu islambezogenen Themen, obwohl du ja klassisch laut deiner Bildungsbiografie nicht irgendwie Islamwissenschaften, Theologie oder Religionswissenschaften studiert hast. Das ARD Morgenmagazin hat dich 2012 sogar als das öffentliche Gesicht der muslimischen Frau in Deutschland genannt. Ich frage mich, wann wurdest du in der Öffentlichkeit zur Islamexpertin? Kannst du dich daran erinnern?
Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal, ich glaube, es war das erste Mal, ich bin gar nicht so ganz sicher, aber einer der ersten Male, als ich eingeladen worden war zu Maischberger. Okay. Ich weiß nicht, was genau der Hintergrund war, war es auch nicht mal das Thema der Sendung. Aber da sind wir eigentlich direkt schon beim Thema unserer Sendung, weil das war nämlich damals so, ich hatte eine Einladung, die Sendung sollte am nächsten Tag stattfinden, war eigentlich alles schon fix. Und dann habe ich ganz kurzfristig eine Absage bekommen. Das war total komisch, also sehr strange, das ist eigentlich auch sehr... Also eher unüblich, so kurzfristig dann nochmal eine Absage zu bekommen und auch keine wirkliche Begründung. Und dann ist kurze Zeit später auf YouTube ein Video aufgetaucht. Okay. Und da hat man gesehen, dass eine Maischberger-Redakteurin versucht, den damals recht bekannten, populären Salafisten, kennst du noch, Pierre Vogel?
Natürlich.
Ja, den irgendwie, der hatte wohl einen Vortrag gerade gehalten oder so und sie geht auf ihn zu und versucht, ihn zur Sendung einzuladen.
Nein.
Und er fragt dann, wer ist denn noch so eingeladen?
Ja.
Und dann fällt mein Name. Okay. Und dann sagt der Pierre Vogel, ja, dann laden Sie die hübsch aus, dann komme ich.
Nein.
Und irgend so ein Groupie von Pierre Vogel hatte das wohl aufgenommen, also über die Handykamera aufgenommen und hinterher dann auf YouTube gestellt. Und so ist es dann öffentlich geworden und auch bekannt geworden. Das ist schon wirklich peinlich, finde ich. Also, dass da die Maischberger-Redaktion quasi eingeknickt ist und sich von so einem Salafisten, oder so ein, zumindest kann man sagen, jemandem, der doch sehr schrille Thesen vertritt, ein schräger Vogel.
Formuliert.
Ja, also von ihm diktieren lässt, wer in die Sendung kommt. Und das war dann schon krass. Da hat es dann auch natürlich viel Beschwerde und so gegeben. Und danach muss man aber sagen, bin ich ja schon immer wieder in Talkshows gewesen. Und mittlerweile würde ich auch sagen, hat sich etwas verändert. Ne? Also so Menschen wie Pierre Vogel, also es ist beschämend, dass man da vielleicht überlegt hat, wir laden den ein, weil der gut für die Quote ist und ein bisschen Radauz macht, ohne zu berücksichtigen.
Seine Art ist ja auch irgendwie ganz besonders. Und
also
besonders.
Das ist natürlich dann auch so ein Schauspiel, das sagt auch viel über unsere Talkshow-Kultur. Also worum geht es da eigentlich? Möchte man da wirklich ein konstruktives Gespräch haben oder möchte man da irgendwie so eine Show bieten? Es ist natürlich auch viel Unterhaltung. Aber danach hat sich das schon so entwickelt, dass ich dann regelmäßig auch in Talkshows war und irgendwie ist dann irgendwann auch die Einsicht erfolgt, dass man so Menschen wie Pierre Vogel vielleicht eher nicht einlädt. Also da hat sich auch ein bisschen was gewandelt so in den letzten Jahren. Ja, also das ist sehr lange leider so gewesen, dass da weniger mit Musliminnen und Muslimen selbst gesprochen wurde, sondern dass halt solche Expertinnen und Experten durch die, nicht nur Talkshows, sondern generell durch die Medien gingen. Und das wird auch sagen, das ist gar nicht so ein Phänomen, was jetzt nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, sondern das war einfach generell so. Das hat ja auch was damit zu tun, schwieriges Thema, viele kennen sich nicht so aus, auch viele Journalisten waren da vielleicht am Anfang erstmal überfordert, weil da passieren extrem schlimme Dinge, der islamische, also der Terror im Namen des Islams. Absolut. Und dann sucht man jemanden, der das einordnet und das, da würde ich, also was meine Beobachtung ist, was total hilft, ist, dass man mit Journalisten und Journalistinnen zusammenarbeitet, also Fortbildungen anbietet. Das macht das immer wieder auch mal neulich, zum Beispiel in der ARD, ZDF Medienakademie, dass man dann Workshops macht und einfach mal informiert, Wissen vermittelt, weil das haben viele nicht. Ich meine, viele Muslime haben den Koran nicht gelesen und das gilt eben auch für viele Journalisten, klar, die da so Grundkenntnisse erstmal nicht haben. Und da fehlt manchmal auch die Zeit. Aber es stimmt schon, vom Öffentlich-Rechtlichen erwartet man ja eigentlich, dass die mehr Zeit haben sollten, dass sie nicht so hinter der Quote her sein müssen, zum Glück.
Und den weil Eindruck hat man nicht, halt, wenn man sich diese ganzen alten Sendungen von Maybrit Illner, Maischberger, Hart aber fair, du warst ja gefühlt, I name it and you've been there, du hast ja echt alles gefühlt durch, ne? Phoenix-Formate, ZDF-Formate, du hast dich mit den bekanntesten Frauen, Islamkritikerinnen und gefetzt, Ali Schwarzer, Neslan Kelek, und die Sarah Natisch, da, ich kann mir vorstellen, dass es unendlich anstrengend ist. Und man redet sich wahrscheinlich teilweise auch den Mund fusselig, wenn man immer wieder in diese Konstellation reingedrückt wird mit, keine Ahnung, 4 Leute auf dem Panel und man hat irgendwie immer nur 2 Minuten Redezeit pro Einsatz. Hm. Da, also es gibt ja Kübra Gümüşay, die hat ja eine ganz bekannte Autorin, hat auch das Buch Sprachen und Sein geschrieben. Die spricht sich ja ganz klar gegen diese Talkshow-Kultur aus und die sagt, dass sie gezielt nicht in diese Antagonistenrolle rein möchte. Ja? Also sie möchte nicht in Talkshows teilnehmen, wo Dynamiken schon festgesetzt sind, ja, wo polarisierende Gespräche, Fragen geführt werden, wo man darauf reduziert wird, auf Aussagen, wo es, man kann schon fast diese Talkshows wie so einen argumentativen Boxkampf beschreiben. Ja? Man schlägt sich sozusagen die Argumente um die Ohren und es geht gar nicht um die Wahrheit oder es geht gar nicht um eine sachlich objektive Argumentation, also die steht nicht im Vordergrund. Und ich kann ihre Haltung irgendwie ganz gut verstehen, dass sie sagt, ich mache da nicht mit, ich habe keinen Bock drauf.
Ja, ja.
Also wieso hast du
auch, ich kann das auch total verstehen. Also ich kann das auch sehr gut verstehen und das ist auch oft der Grund, warum Muslime dann nicht so Lust drauf haben, dann auch mitzumachen. Ich kann gut nachvollziehen, also das Setting ist tatsächlich gerade bei mir oft so gewesen. Also irgendwie 4 Leute, die eine Gegenposition haben und ich als Einzige, die versucht, da irgendwas zu vermitteln. Oder auch, dass dann über die Einspieler und über die Matzen und allein der Titel der Sendung, das sind ja sehr dominante Frames. Ja. Also ein Frame, das ist beschreibt so, wie die Wahrnehmung gesteuert wird. Ja? Also das heißt, es gibt so dominante Dinge, die von vornherein erstmal dazu führen können, dass man in eine bestimmte Richtung denkt. Und wenn da so ein Einspieler kommt.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, also genau, wollte ich gerade machen. Wenn dann ein Einspieler kommt, wo es dann irgendwie, wo dann ganz viel, also wo soziale Missstände muslimifiziert werden. Das heißt, wo dann irgendwelche Jugendliche gezeigt werden, die Migrationsgeschichte haben und die waren jetzt kriminell oder haben Gewaltakte verübt. Und danach kommt noch irgendwie, wird eine muslimische Frau porträtiert, die irgendwie geschlagen wird und unterdrückt wird. Also das sind ja so heftige Bilder, die einwirken. Und die Assoziationskette ist dann natürlich ganz schnell, das ist der Islam, das sind die Muslime, das ist alles so schlimm. Und eine Einordnung wäre aber eigentlich zu sagen, okay, wir haben Gewalt gegen Frauen überall auf der Welt, ist ein strukturelles Problem, Problem des Patriarchats oder das Gewaltproblem, das hat vielleicht eher etwas mit, keine Ahnung, mit der soziologischen, mit den soziokulturellen Umständen zu tun, wie Jugendliche aufwachsen, Perspektivlosigkeit. Also man kann das ja immer in einen anderen Kontext auch setzen. Aber solche Matzen und Einspieler, die wirken sehr stark. Und dann sitzt man da und hat diese undankbare Aufgabe jetzt alleine gegen 4 und dann noch der ganze Frame gegen einen. Und diesen dominanten Frame herauszufordern, ist sehr, sehr anstrengend. Warum habe ich es trotzdem gemacht? Ich glaube, man verkennt, dass man doch noch sehr viele Menschen erreicht. Also auch wenn es schwierig ist in so einem Setting, auch sehr schwierig und auch ein bisschen, also manche argumentieren auch damit, das ist ja gegen die eigene Würde. Gerade weil man für etwas Höheres ja einsteht und weil man davon überzeugt ist, dass das nicht richtig ist, wie es gerade vermittelt wird, glaube ich, ist es wichtig, trotzdem in diesen Kampf hineinzugehen. Weil letztendlich hast du es ja mit einem Millionenpublikum zu tun. Also es gucken immer noch sehr, sehr viele Menschen. Die Reichweite ist sehr groß. Und für viele ist es allein die Tatsache, dass da sich jemand so bemüht und jemand versucht, es ausgewogen auch darzustellen. Das sehe ich dann auch an dem Feedback, was hinterher reinkommt. Für viele ist das auch ein Augenöffner. Und viele merken auch, das war eine sehr unausgewogene Situation. Aber trotzdem hat sie vielleicht den einen oder anderen Punkt gemacht, der mich zum Nachdenken anregt. Und oft sind nach solchen Sendungen dann auch, also es ganz viele hat sich ja da auch oft entwickelt, dass man dann nochmal Möglichkeiten hat, Menschen dann persönlich zu treffen bei Vorträgen oder Veranstaltungen auf Panels und das dann nochmal intensivieren kann und ausführen kann, was man vielleicht in so einer Talkshow dann kaum irgendwie transportieren konnte. Und ich denke einfach, dass dem, also ich bin generell eine Person, die sagt, man sollte immer das Gespräch suchen und immer versuchen, auch wenn es manchmal vielleicht nicht glückt, in den Dialog zu gehen. Weil ich sehe schon auch die Tendenz, habe ich am Anfang schon gesagt, wir haben ja so eine Bubble-Gesellschaft, ja, also die Algorithmen uns bestimmte Dinge vorgeben, die wir eh schon denken oder meinen, also die bestätigen unsere Vorlieben und wir haben so zwei unversöhnliche Meinungslager, die sich da jetzt gegenüberstehen, die nicht miteinander reden wollen, also der Diskurs hat sich wirklich radikalisiert durch soziale Netzwerke nochmal stärker und für eine Demokratie ist aber unglaublich wichtig, dass man andere Meinungen, Perspektiven kennenlernt, ja, und dass man sich auch in die hineinversetzt und dass man auch immer wieder das Gespräch sucht und sich nicht abwendet. Und meine Erfahrung ist, wenn man das macht, wenn man allein das Gespräch zulässt, führt es schon zu einer Deradikalisierung. Also Echt? Wenn man zuhört, wenn man anwesend ist, ist es ganz oft schon
Aber das ist
Grund.
Doch so partiell, das ist doch so wenig. Weißt du, was ich meine?
Also der Glaubst Effekt, du, dass man da eine Botschaft rüberbringen kann. Also klar, von den inhaltlichen Aussagen her sicherlich. Also gerade bei so einer Talkshow, da kommt wenig rüber. Aber es ist ja schon auch, dass da ein Mensch ist, der wahrgenommen wird, ne? Und der sich auf eine Debatte einlässt. Und natürlich kannst du niemals jeden erreichen. Aber auch jetzt als Rundfunkrätin bin ich neulich zum Beispiel, da gibt es immer so welche, die vor dem HR demonstrieren. Seit irgendwie 40 Wochen schon, ja. Also da gibt es ja mal den Vorwurf.
Wieso demonstrieren die?
Naja, das sind halt, also du kennst ja den Vorwurf, linksgrün versiffte Medien.
Ja, klar.
Und darauf können wir auch gleich mal eingehen. Was ist eigentlich dran?
Ja, unbedingt.
Und das war dann auch, dass unser neuer Vorsitzender gesagt hat, okay, wir vertreten ja als Rundfunkräte die Allgemeinheit. Das heißt, wir müssen eigentlich mit jedem sprechen. Und dann hat er gefragt, wer mitgehen will. Und ich bin dann eben mitgegangen. Und natürlich ist das teilweise auch ganz schön anstrengend, weil man sich alles Mögliche anhören muss. Ja, es kann auch ermüdend sein, genau. Es ist jetzt kein leichter Job, man verlässt die Komfortzone, es ist auch unangenehm. Aber ich halte das schon für, das ist eine wertvolle Erfahrung. Also, dass die andere Seite auch erlebt, okay, da hat sich jemand die Zeit genommen und die Menschen werden auch, die sind dann nicht mehr so verhärtet im Anschluss, die sind auch nicht mehr so verbittert, sondern da ist so ein erster Schritt gemacht, allein die Einsicht, ach, das sind Menschen, ja, das sind jetzt nicht mehr so abstrakte Feinde und ich glaube, das muss man sogar intensivieren, dass man ganz, ganz viele Räume schafft, wo Menschen, die sehr unterschiedliche Meinungen haben, wieder miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen, weil davon lebt ja die Demokratie. Demokratie heißt, dass man kompromissfähig ist, dass man unterschiedliche Perspektiven, dass man sich auf sie einlässt und dann irgendwie auch so einen gemeinsamen Weg findet und nicht, dass jeder so in seiner eigenen Bubble steckt und sich über die andere Seite empört und die andere Seite beschimpft. Ne?
Also wenn man das so betrachtet, so wie du es gerade genannt hast, dann macht ja der ÖRR absolut Sinn. Also es ist ja genauso diese zunehmenden Bubbles, die entstehen, da kann ja der ÖRR auch ein richtiges Gegengewicht zu bilden, wenn man die Ressourcen, die man hat, auch adäquat nutzen würde. Und aber wie auch immer, eine Sache, die mich noch interessiert. Du warst dann in diesen ganzen Talkshows und hast dann wirklich diese interessanten Erfahrungen gemacht. Da gibt es ja auch teilweise echt absurde Folgen noch auf YouTube. Zum Beispiel Hart aber fair, da geht es um das Thema Burka und da zieht sich einer, der mit dir im Panel ist, so eine Mütze übers Gesicht und das ist ja teilweise schon so Kindergartenniveau. Und ich habe mich so in dem Moment gefragt, also durch diese ganzen Auftritte wurdest du ja schon fast zu so einer Art Berufsmuslime. Also du musstest ja immer performen, den Islam repräsentieren, oftmals auch zum Thema Frau und Frau sein im Islam und so weiter. So die weiblichen Perspektiven in den Diskurs mit einbringen, wofür ich dir als kopftuchtragende Muslima total dankbar bin, das ist wirklich ein undankbarer Job. Ich hätte nicht gerne mit dir getauscht. Mhm. Aber wie ist das?
Ja, ich würde es gar nicht so als Beruf bezeichnen. Das ist jetzt echt vielleicht ein bisschen too much, weil so häufig ist man dann auch nicht in der Talkshow. Aber klar, ich war ja auch auf vielen Panels und habe Vorträge gehalten. Also, tun andere Menschen zu anderen Themen auch. Man hat irgendwann eine Expertise in irgendeinem Bereich und dass man dazu dann spricht und das dann auch immer wieder macht. Also das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie als Experte irgendwo eingeladen wird. Lehrer kennen das sowieso, Professoren, Dozenten. Das gehört dann irgendwie gehört zu dem Job einfach dazu. Aber ich finde es erstmal gar nicht problematisch, dass ich immer wieder auch über den Islam sprechen musste, weil ich glaube, da ist so viel Bedarf da, also Aufklärungsbedarf da. Das ist ein Thema, das, wo ich auch ein bisschen schade finde, dass in der Islamdebatte aktuell gar nicht mehr wirklich, oder das war eigentlich nie der Fall, man spricht ja nicht über die islamische Theologie so wirklich, es sei denn, man hat irgendwelche Vorwürfe, die man dann formuliert. Aber die Islamdebatte, die wird ja, also die ist ja frei von Spiritualität. Das ist ja oft so eine problemfokussierte Diskussion, wo es dann um irgendwelche sozialen Missstände oft geht oder um, genau, um Ideologien.
Kulturalisierte Probleme.
Ja, oder auch eine Instrumentalisierung seitens von Fundamentalisten, natürlich die Religion gebrauchen. Aber was ist das eigentlich? Was steckt dahinter? Was für Weisheiten sind damit verbunden? Was für eine Schönheit steckt hinter der Religion? Warum sind Menschen gläubig? Also der ganze spirituelle Aspekt, der wird oft ausgeklammert. Und da hat man auch ein Stück weit Angst vor, über Religion zu sprechen. Ne? Das ist so ein großes Tabuthema noch in unserer Gesellschaft, weil man da befürchtet, keine Ahnung, was befürchtet man da eigentlich? Hat man Angst vor Indoktrination oder was? Also es geht, ich glaube, es sollte eigentlich schon Räume geben, wo man da ganz offen auch drüber sprechen kann. Und ich war dann eigentlich froh, wenn ich dann zum Beispiel in Vorträgen auch meine Sicht der Dinge darlegen kann. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber nochmal zu diesem Aspekt, ja, was hat es mit mir gemacht? Ne? Weil da ist ja auch, also ich weiß, dass einige auch sagen, sie sind doch nicht eine Putzfrau im übertragenen Sinne. Also, dass man quasi den Gedankendreck anderer jetzt ständig wegräumen muss, weil andere sich da nicht angemessen informieren. Das ist doch nicht mein Job, euch aufzuklären. Heißt es auch oft, gerade so im Kontext von antimuslimischer, antirassistischer Bildungsarbeit auch. Und ich habe da so ein bisschen andere Einstellung. Also es liegt vielleicht auch daran begründet, wie ich mich als Muslimin verstehe. Also im Islam ist es zum Beispiel auch eine sehr gute Tat, wenn man Dreck von der Straße entfernt, ja. Das ist, also dass man sich als jemand begreift, der demütig ist, der sich nicht zu schade ist und nicht zu fein ist, auch so Drecksarbeit zu machen. Weil man weiß, es ist für was Gutes. Und wenn man anderen Menschen auch gedanklich ein bisschen auf die Sprünge helfen muss, weil sie zum Beispiel über bestimmte Themen sich da nicht so gut auskennen, vorausgesetzt, sie bringen auch eine Offenheit natürlich mit, dann ist das okay. Also ich
finde das, was du gerade meintest, mit, dass es keine, wenn wir über den Islam sprechen, dass da Spiritualität und dass da der Geist fehlt, das ist eine Sache, die mir auch öfters aufgefallen ist. Ich habe irgendwie ganz oft das Gefühl, dass dieser Raum gar nicht geboten wird. Also, dass du das auch ab und an mal in den Talkshows versucht hast, ja, aber das interessiert keinen, was so eigentlich in den Quellen steht. Und das finde ich traurig und problematisch.
Ja, es ist vor allem deswegen problematisch, weil ja gerade nach 9/11 die Diskussion um theologische Inhalte ja losgetreten war, weil immer gesagt wurde, die Extremisten, die greifen sich das aus dem Koran. Und ich erinnere mich noch sogar, unsere Bundeskanzlerin, also Merkel hat ja damals dann auch Forderungen aufgestellt, die Muslime müssen in eine innerislamische Aufarbeitung leisten, sie müssen ihre Quellen, müssen andere Lesarten vorstellen oder groß machen, bekannt machen, andere Interpretationen vorlegen. Und das haben ja dann auch weltweit, gab es zum Beispiel diesen Brief von diesen 120 Gelehrten, die auch eine theologische Aufarbeitung bekannt gemacht haben und das alles eingeordnet haben, das war aber kaum drüber zu lesen, was also in der Presse ist das ein bisschen untergegangen. Und ich finde, also wenn die Kritik die Theologie betrifft, ne, dann kann man ja nicht sagen, wir möchten darauf nicht eingehen. Und das war dann nach 9/11 schon auch eher möglich. Also da gab es dann auch einige Formate auch. Ich erinnere mich bei Deutschlandfunk zum Beispiel, dass dann auch Koranexegese stattgefunden hat, also bestimmte Verse. Ja, das waren natürlich so Nischenprojekte, aber das war schon ein ganz gutes Projekt, weil dann eben auch gezeigt wurde, dass bestimmte Koranverse, die von Extremisten gerne benutzt werden für ihre ideologisch motivierten Taten, dass die in der langen Geschichte der Koranexegese, dass die eine ganz andere Einordnung da erfahren haben und dass es eigentlich gar nicht dem Text gerecht wird, das so natürlich zu missbrauchen. Aber ich würde dir recht geben, ich habe neulich vom Matthias Trubinski, der war früher bei der Süddeutschen Zeitung und ist jetzt Chefredakteur von Public Forum. Das ist so ein Magazin, was sich mit Religion, Kirche, Gesellschaft beschäftigt. Mhm. Und der hat damals gesagt, was ihn nervt, ist die Verengung der Debatte. Islamkritiker und liberale Muslime dürfen mitreden, alle anderen gelten nicht mehr als adäquat. Und er schrieb, oder er schreibt, es gibt nur noch einen richtigen Islam, nämlich den säkularisierten, alles andere ist defizitär. Es gibt aber auch einen religiösen Eigenwert. Man kann als gläubiger Mensch sagen, ich achte die Regeln meiner Religion und verhalte mich dabei demokratiekompatibel, auch wenn die Religion für mich eine Bezugsgröße ist. Und ich glaube, genau diese Verengung bedient auch wieder die Verstummungsspirale, das sagt er. Also immer weniger Muslime trauen sich in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie wissen, sie kriegen Hass ab. Und ich würde sagen, also da stimme ich ihm zu. Dass, man sieht schon so ein bisschen die Tendenz, dass man alles, was irgendwie traditionell islamisch wirken könnte, dass man das ein bisschen zurückdrängen möchte. Also wir erleben ja auch in letzter Zeit, es gibt mehr muslimische Frauen zum Beispiel auch, die öffentlich sichtbar sind, präsent sind. Aber die tragen dann das Kopftuch eben auf eine bestimmte Art und Weise gerne oder tragen halt keins, was ja auch in Ordnung ist, wenn sie sich so entscheiden. Aber so dieses Bemühen darum, das möglichst hip darzustellen, jugendlich darzustellen, dass es bloß nicht irgendwie so konservativ wirkt. Das sieht man halt so daran, dass sie dann vielleicht auch gerne eher so einen Turban dann anhaben.
Oder, ich würde ja so weit gehen und sagen, sich dem nicht-muslimischen Blick ansehbar machen. Mhm. Das tun die Frauen. Also ich würde das, du beschreibst das viel zu lieb und viel zu nett.
Ja, weil ich immer denke, okay, ich will nicht judgen, ich will jetzt niemanden irgendwie quasi, aber das ist jeder muss selber wissen, jeder muss selber wissen, wie er sich anzieht, und da will man natürlich nicht reinreden, das wollen wir am allerwenigsten, weil wir das kennen, wie das ist, wenn da irgendwelche Leute Kopftuchverbote fordern. Aber ich würde auch sagen, es stimmt, es ist so ein Versuch, nicht anzuecken, genau. Und bloß, also so ein bisschen, und man kann ja sagen, das ist muss man vielleicht auch machen, man muss sich ja irgendwie integrieren, aber wenn es dann Richtung Assimilation geht und sich selbst verleugnen und einfach, absolut. Und das reicht ja dann auch nie. Also du wirst ja nie irgendwie dem gerecht werden können, solange du irgendwie noch anders bist und vielleicht auch einfach anders aussiehst und so weiter. Also da darf man sich auch nicht krumm machen, und das finde ich ist tatsächlich ein Problem. Also auch die Leute, die dann zum Beispiel als Volontäre oder so drin sind, die bemühen sich manchmal dann wirklich angepasst zu sein und bloß nicht irgendwie aufzufallen mit ihrer Andersartigkeit, weil man ja froh ist, dass man es überhaupt geschafft hat, in diesem System angekommen zu sein.
Kann man voll gut nachvollziehen. Ja, es ist ja auch ein absoluter Struggle, in diese Kreise reinzukommen. Ich habe dich, du hattest mir ja erzählt, dass du beim Rundfunkrat bist, und dann habe ich dich gestern Abend einfach mal so interessehalber auch gegoogelt und auch mal auf der Seite der Mitglieder des Rundfunkrates nachgeschaut, und du bist ja die einzige Frau mit Kopftuch bei euch im Team. Also du fällst absolut auf. Es gibt da einige, die vom Phänotypen also auch lesbar sind als nicht weiß. Mich würde echt mal interessieren, wie bist du denn in diese Kreise reingekommen? Wie bist du Teil des Rundfunkrates geworden?
Naja, weil man sich vor ein paar Jahren gesagt hat, okay, Muslime sollen auch im Rundfunkrat vertreten sein. Das ist dann auch eine politische Entscheidung, weil es geht immer darum, die Politik, also wer ist überhaupt drin, vielleicht um das mal zu erklären. Also es gibt so einen Staatsvertrag, und der legt fest, welche Institutionen Mitglieder versenden dürfen. Und das sind dann, also es gibt die politischen Vertreter, das ist ein Teil, aber es gibt eben die Gewerkschaftsverbände, Wirtschaftsverbände, Arbeitnehmer, Arbeitgeberverbände, Kirchen sind eben auch drin schon lange, deswegen jetzt, dass auch Muslime drin sind, jüdische Gemeinde ist natürlich drin, dann aber auch Vertreter von Kultur, von Sport. Also die Idee ist ja, das Gremium soll möglichst die Vielfalt der Gesellschaft abbilden, weil es für die Allgemeinheit steht, und man kann auch immer darüber diskutieren, ist zu viel Politik drin, wobei das ja auch sich reduziert hat in den letzten Jahren, weil es auch entsprechend eher Probleme gab, weil dass da zu viel versucht wurde, politische Einflussnahme auch zu tätigen. Aber ich finde irgendwie so, also es reicht gar nicht, es ist gar nicht so das Entscheidende, dass man jetzt möglichst viele Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund da drin hat. Das ist wichtig, das hat sich zum Glück auch verändert. Aber mir fehlt einfach, dass zu wenig junge Perspektiven drin sind. Also es ist, das Durchschnittsalter in den Rundfunkräten liegt bei knapp 60 Jahren. Das ist einfach schon viel zu hoch. Und dann sollen diese Menschen ja auch darüber entscheiden. Also die kennen ja oft das Nutzungsverhalten von ganz jungen Menschen gar nicht, was ja komplett anders ist, was sich einfach so drastisch verändert hat in den letzten Jahren. Und es geht alles so schnell, und darüber müsste man neu nachdenken. Und ich habe auch Vorschläge gemacht. Neulich habe ich einen Artikel zum Beispiel bei EPD Medien gehabt. Das ist auch so ein Fachmagazin für Medienpolitik, und habe da auch schon ganz konkrete Vorschläge formuliert, wie man das ein bisschen aufbrechen könnte. Also, dass man da auch mehr andere Menschen mit einbezieht, Viele sprechen auch davon, es muss so Bürgerforen geben, es muss irgendwie Gelegenheit geben, dass generell wir uns als Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehen. Also, dass wir verstehen, der gehört uns. Ja, wir sind nicht nur Konsumenten und wir sind nicht nur irgendwie Rezipienten, sondern wir sind Besitzer irgendwie. Also, wir sind.
Was meinst du damit? Der gehört uns.
Naja, also wir finanzieren den. Es ist also, gehört der Öffentlichkeit. Der Rundfunk also soll die auch vertreten. Teil? Ja, auch dir, natürlich. Jeder zahlt ja Rundfunkgebühren. Genau. Das heißt, wir sind nicht bloß nur Konsumenten, wir sollten Gestalter sein, wir sind Teilhaber de facto. Und was viele auch gar nicht wissen, wenn sie zum Beispiel irgendwas stört, auch an der Berichterstattung, man kann eine Beschwerde einreichen, die wird dann auch vom Rundfunkrat, die muss dann auch bearbeitet werden. Das heißt, das wird dann auch ernst genommen, dann schaut man sich das an, das wird dann diskutiert. Man kann mitgestalten.
Also der Rat unter sich diskutiert das? Oder
genau, also so eine Beschwerde kann jeder einreichen. Kann man zum Beispiel, also kommt drauf an, wenn man jetzt im HR was gesehen hat, dass man dann
irgendeine Doku beispielsweise, die.
Ja, das war auch. Als ich ganz neu angefangen habe, erinnere ich mich, da gab es eine Beschwerde zu einer Arte-Dokumentation zum Thema Apostasie, also Menschen, die den Islam verlassen haben. Und dann ist da eine Beschwerde reingekommen, die sei total unausgewogen. Und dann habe ich mir die auch mal angeschaut und ich fand tatsächlich den Anfang ein bisschen problematisch, weil da so ein direkter Bezug zum Islam hergestellt wurde, ohne einzuordnen, dass da auch ganz andere Positionen existieren zu dem Thema.
Und die Doku konnte man im Fernsehen sehen oder online?
Ja,
oder
beides. Genau. Mhm. Okay. Und dann als Rundfunkrätin habe ich mich dann auch stark gemacht für die Position und dann spricht man auch mit der Programmdirektion zum Beispiel. Und was sich daraus so entwickelt hat, war, dass dann der Redakteur, der verantwortlich war für die Doku, jetzt will den zweiten Teil drehen und da hat er mich dann eben angesprochen. Und da hatte ich jetzt auch so ein Gespräch mit einer Apostatin, in Anführungsstrichen. Also das ist halt eine junge Frau, die den Islam verlassen hat und von ihrer Familie sehr viel Diskriminierung erlebt. Und also es ist schon recht hart, was sie da so durchmacht. Und ich habe dann mit ihr das Gespräch geführt.
Und dieser zweite Teil wurde gedreht, weil...
Das ist noch alles Nee, der wurde jetzt nicht gedreht wegen den Beschwerden. Man wollte einfach die Geschichte weiter verfolgen. Weitererzählen und... Aber vielleicht ist da jetzt vielleicht nochmal eine zusätzliche Perspektive drin. Ja. Und natürlich sind das so kleine Dinge, die sich verändern. Also ich würde auch sagen, dass ich
dadurch das mehr... Aber ich finde das schon krass. Also ich finde das schon gut, dass wenn man sich dann beschwert, dass das auch diskutiert. Also zumindest das, was du
auf jeden Fall. Das wird diskutiert, man bekommt auch immer eine Antwort. Das wird halt zu wenig genutzt oder nur von bestimmten, in bestimmten Milieus genutzt. Also da kommt dann manchmal
weil man es nicht weiß, Roller.
Ja, ich genau. Deswegen machen wir diesen Podcast, mein Lieben. Deswegen machen wir den. aber was sich ja auch verändert hat, finde ich, was man ja auch mal sagen muss, es gibt mehr Muslime, die auch als Medienmacher und Medienschaffende unterwegs sind. Und dadurch gibt es einfach auch mehr Formate. Also natürlich kann man dann immer diskutieren, sind diese gelungen oder nicht, aber es gibt Formate, die sich mit muslimischem Leben beschäftigen, jenseits jetzt von Klischees. Es gibt auch ganz gute Dokumentationen, zum Beispiel zu Ramsan gab es da neulich eine. Oder was mir auch aufgefallen ist, manchmal diese Kleinigkeiten, dass man so Schaubilder sieht, wo muslimische Frauen plötzlich zu einem Thema, was jetzt gar nichts mit dem Islam zu tun hat. Also neulich habe ich gesehen, da ging es um gesunde Ernährung. Ist ja auch ein Thema, was wir bald im Podcast haben. Das wurde bebildert mit einer Frau, die ein Kopftuch trug und ihrem Kind irgendwie was Gesundes zu essen gibt. Also einfach nur, dass man das mitbedenkt, dass die Gesellschaft vielfältig ist. Und das oder Yoga, neulich war von Funk so ein Schaubild auf Instagram, da ging es um Yoga-Übungen und da in diesem Schaubild gab es verschiedene Schaubilder und eine trug halt ein Kopftuch. Also mit so einer Selbstverständlichkeit wird quasi muslimisches Leben dann auch abgebildet. Und das macht ja auch schon mal was, ja.
Ja. Aber das finde ich auch gut, wenn so muslimische Repräsentation stattfindet, ohne sie dann in diese dichotomen Verhältnisse entweder extremst terroristisch und unterdrückt und negativ behaftet oder hyperliberal darzustellen. Ich habe mir jetzt einige deutsche Produktionen angeschaut, zum Beispiel diese Serie Druck, von der du mir auch erzählt hattest, wo es in einer Staffel um das Leben einer kopftuchtragenden Muslima geht. Ich glaube, Druck wurde auch produziert von, da waren MuslimInnen mit dabei in der
ja, die Schauspielerin, die Protagonistin,
aber nicht in der Produktion, oder?
Das weiß ich gar nicht. Bei Lamia, das ist so eine andere Serie, da waren auch in der Produktion Muslime beteiligt. Ja, okay. Also.
Ja, aber bei Druck und bei dieser Serie mit der Muslim, also da gibt es einmal, um das zu erklären, da gibt es eine muslimische, kopftuchtragende, arabischstämmige Protagonistin, die dann durch einen Zufall, also beziehungsweise der beste Freund ihres Bruders, der gefällt ihr ganz gut und sie verliebt sich in ihn und dann stellt sich letztlich raus, dass der, und die geht dann halt auch auf kleine Dates mit ihm und dann stellt sich in einem Date heraus, am Eid-Tag, als sie ihm Eid Mubarak wünscht, dass er sagt, Eid Mubarak, aber ich feiere das Fest nicht. Mhm. Und die ist dann so absolut schockiert und denkt sich so, wie, du bist kein Muslim, du praktizierst nicht den Islam. Und ja, das ist dann Anlass genug für sie, sich von ihm zu distanzieren. Und sie sagt dann halt so, ja, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht praktiziert, weil das nimmt so viel meines Lebens ein. Also mein Glaube ist so ein großer Teil meines alltäglichen Praktiken, dass da einfach ein Mann, der nicht an Gott glaubt und nicht so die gleichen Rituale am Tag vollzieht, dass das einfach nicht passt. Und ich fand das eine sehr gute Erklärung in dem Moment. In dem Moment hatten die mich noch. Ja, da war ich noch voll dabei. Aber dann kommt die ja immer wieder, die hat dann so eine Clique, auch total divers, ja, da ist eine Schwarze dabei, da sind queere Menschen mit dabei, viele Frauen, also ich finde das auch ganz schön, so eine Frauendynamik, sehr empowernd, also das sind in dieser Serie sind Elemente dabei, wo ich sage, wirklich toll, also sowas hätte ich mir als Jugendliche auch gewünscht, dass ich sowas sehe, aber ich finde das problematisch ab dem Punkt, wo sozusagen die Haltung dieser muslimischen jungen Frau, dass dann aber dann ihre ganzen Freundinnen um sie herum sie sozusagen, ja, in diese Beziehung reinreden, hat man den Eindruck, ne? Also, dass sie dann sagen, ja, ja, und frag ihn doch erstmal, wieso er nicht religiös sei, ist, ja, oder ja, du kannst ja deinen Glauben für dich praktizieren, du bist doch total unglücklich, wenn du ihn nicht triffst. Also, das resultiert dann letztlich darin, dass sie sich dann wirklich für ihn öffnet und sich sagt, ach komm, ich kann dir vielleicht helfen und aber dann trotzdem dann immer wieder selber sagt, ja, was bringt doch gar nichts, wenn du für mich betest, du musst ja für Allah beten. Also, man sieht richtig diesen Gewissenskonflikt, aber der wird dann wirklich so typisch Hollywood und Bollywood-mäßig aufgebrochen, gesagt, nee, die Liebe obsiegt und der Typ kann sie noch überzeugen und sie lässt sich sozusagen.
Ja, es ist schon sehr klischeehaft. Ich finde auch, also wir hatten früher ja häufig, daran erinnerst du dich bestimmt auch, da gab es ganz oft das Narrativ, irgendwie, was dargestellt wurde, auch in Zeitschriften und auch in Filmen, eine muslimische Frau, die ein Kopftuch trägt, ein muslimisches Mädchen und sich dann irgendwie verliebt in einen Jungen, der sie dann befreit und dann legt sie ihr Kopftuch ab.
Der oft kein Muslim ist.
Ja, der oft kein, ja genau, also immer diese, gerettet werden muss, ja, also dieser paternalistische Grundgedanke, ja, die muslimische Frau muss jetzt errettet werden, sie ist so in ihrem Korsett gefangen und das ist schon sehr stereotyp, das hat uns ja auch sehr oft, also sehr geärgert. Ich erinnere mich auch an so eine Doku, es war ein Film, ging es um eine Schwimmerin und am Ende schwimmt sie dann in ihrem Badeanzug und hat ihren Bikini abgelegt und so. Also es ist immer das gleiche Narrativ, ja. Also es ist schon eine Weiterentwicklung, weil jetzt nicht grundsätzlich das Kopftuch problematisiert wird, aber es ist ja immer noch...
Es wird auch nicht abgelegt in der Serie.
Ja, es wird auch nicht abgelegt. Immerhin kann man schon sagen, Fortschritt. Ich finde grundsätzlich das Ganze ein bisschen sehr konstruiert. Also auch diese Clique, klar kann man sagen, also da habe ich so auch mit mir gehadert, weil einerseits fand ich super konstruiert. Eine ist blond, eine ist schwarz, eine trägt ein Kopftuch. Also wirklich so dieses, es muss jetzt total andererseits.
Meine Freundesklicke sieht genauso aus.
Genau, das wollte ich sagen. Andererseits habe ich dann drüber nachgedacht, wie ist denn meine Clique oder wie war auch meine Clique in der Schulzeit? Und die sah genauso aus. Ja. Also ist es ja schon einfach, es ist realistisch. Also unsere Clique wirklich, es waren zwei Schwarze dabei, so eine Inderin dabei, eine Atheistin dabei. Also es war alles, ne? Und so, das ist auch irgendwie Realität und von daher ist es natürlich auch klar nur naheliegend, dass man es dann so abbildet. Aber ich würde dir zustimmen, die Erzählung, wie das dann aufgelöst wird, das also hat mich auch gestört.
Ja, also ich finde, das ist ja auch nicht verwunderlich, weil es gibt ja in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Wahrnehmung auch keine alternativen Formen, wie man Liebe oder jemanden kennen, also Liebe leben kann, wie man jemanden kennenlernen kann, sondern es ist ja immer diese Hollywood-konstruierte, ach, die Liebe obsiegt immer und religiöse und kulturelle Barrieren, das ist doch alles gar nicht so wichtig und
also an der
das
Stelle,
finde ich
Maria,
problematisch.
Ja, an der Stelle würde ich sagen, wir vertiefen das jetzt nicht weiter. Sondern, kleiner Werbeblock, hört uns Ich glaube, war die erste Folge unseres Podcasts zum Thema Partnerwahl, Dating im Islam an. Da wird man vielleicht, also das ist es halt, wenn Muslime selber Medienschaffende sind, Medienmachende sind, wie wir es ja in diesem Podcast versuchen, dann werden andere Perspektiven sichtbar, die man sonst eben nicht so leicht findet. Also wir versuchen ja in dieser Folge, wo es um Dating und Partnerwahl geht, aus islamischer Perspektive zu beschreiben, wie das ablaufen kann und was auch der Mehrwert sein kann, warum das auch ein großer Gewinn ist, auch gerade in Zeiten des Kapitalismus, Liebe und Partnerwahl ganz anders stattfinden zu lassen und zu finden. Also ja, also ich bin bei dir, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial für ganz viele andere Perspektiven. Aber was wir noch gar nicht besprochen haben, weil ich finde, das kommt manchmal auch zu kurz, jenseits jetzt von Repräsentation, ist ja eigentlich der zentrale Vorwurf, die Medien seien linksgrün versifft. Und oft denkt man ja, also wir haben zum Beispiel der aktuelle Volontärsjahrgang, der ist zumindest beim HR, der ist sehr bunt, also da hat man auch drauf geachtet. Ich hatte auch im Vorfeld einen Workshop angeboten, da war auch jemand von Personalwesen dabei, also jemand, der die Volontäre auch ausbildet und rekrutiert. Und das Ergebnis ist, dass jetzt der aktuelle Jahrgang super divers ist, also ganz viele Menschen auch mit Migrationsgeschichte, auch mit Armutserfahrung, mit Fluchterfahrung, alleinerziehend ist da jemand. Also man achtet wirklich drauf, möglichst viele Perspektiven drin zu haben. Und trotzdem bleibt der Vorwurf dieser politischen Gleichförmigkeit. Ich weiß nicht, hast du von dieser Studie gehört, die ja damals auch durch die Medienlandschaft gegangen ist.
Ja. Und grün und links versifft.
Ja, genau, da gab es halt, das war so eine, da ging es um die Volontäre in der ARD. Genau. Ja. Volontärinnen und Volontäre, und da war so das Ergebnis, ja, die sind schon recht divers aufgestellt, aber was die politische Position angeht, wird irgendwie 92% würden rot-rot-grün wählen. Und krass. Das entspricht eben nicht dem Durchschnitt, im Bundesdurchschnitt der 18- bis 39-Jährigen. Also sogar, wenn man das Alter mit berücksichtigt, weil das sind ja junge Menschen, die wählen ja tendenziell eher immer ein bisschen links, sogar dann entspricht es nicht dem Durchschnitt. Ja, und was macht man damit? Und mich hat diese, als es damals auch durch die Medien ging, ja, also die Medien sind rot-grün, das war ja so für viele dann eine Bestätigung. Also zum einen ist es so, dass es nichts Neues ist. Also ich habe das damals im Publizistikstudium noch gelernt, das kennen wir schon, wissen wir schon seit 40 Jahren, dass eben eher Menschen in den Journalismus gehen, die idealistisch motiviert sind, also die Gesellschaft verändern wollen, die Missstände abschaffen wollen, und die sind dann klassischerweise eher links eingestellt, und konservative Menschen sind tendenziell weniger darum bemüht, die Gesellschaft zu verändern, weil konservieren heißt ja eher erhalten, bewahren, und die suchen sich dann auch eher einen Job, der mehr Sicherheit und der ein höheres Gehalt verspricht. Ja? Also das haben wir noch so damals mit auf den Weg bekommen. Es gibt auch viele Studien, die das nachzeichnen. Aber der journalistische Auftrag ist ja also zum einen, wie willst du denn auswählen? Du kannst ja nicht die politische Gesinnung abfragen. Die verändert sich auch. Also es gibt ja den schönen Spruch, wer mit 20 nicht links ist, der hat kein Herz, und wer es mit 40 noch ist, der hat kein Hirn. Ja, genau. Also sowas verändert sich oft auch im Laufe der Zeit. Aber grundsätzlich ist es so, professioneller Journalismus bedeutet, dass es einem gelingt, objektiv zu berichten, ja, möglichst alle Seiten, alle Perspektiven mit zu berücksichtigen. Und so wie so ein Richter auch dazu in der Lage zu sein. Und das trauen wir auch anderen Berufen zu, dass sie das hinbekommen. Und ich würde sagen, das gelingt manchmal, das gelingt auch manchmal nicht so gut. Also es ist ja auch ein Ruf. Wir brauchen mehr profilierte, konservative Stimmen. Gerade in Deutschland fehlen die. Also in Amerika und in England findet man die hier und da noch eher. Aber in Deutschland gibt es zum Beispiel auch bei Funk ist die Kritik gewesen, da gibt es eigentlich gar nichts, was junge, konservative Menschen ansprechen würde. Das stimmt. Es gibt auch ganz, ganz wenig einfach nur, also Formate, die eher etwas konservativer ausgerichtet sind, konservative Figuren auch, ja.
Ja, aber dass man das also in Amerika findet, ist ja kein Wunder. Da gibt es ja gar nicht so was wie den öffentlich-rechtlichen. Also da sind ja die Bubbles viel stärker. Da gibt es entweder die Liberals oder die Conservatives.
Ja, es ist alles, sehr, sehr
polar. Was ein Spektrum dazwischen ist.
Ja,
im internationalen Vergleich kann man ja schon über die Qualität, die wir heute hier in uns, also heute in Deutschland im ÖRR vorfinden. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was meine Eltern, indische Medien, also wie die indische Massenmedien konsumieren, das ist da gehen mir die Nackenhaare hoch. Also
da muss auch so man viel Fake News, ne? So viel schlechte Nachrichten, ja, auch. Es wird nicht so richtig geprüft. Also
die Qualität wird gar nicht sichergestellt teilweise. Mhm. Und das ist ja auch so, ja, krass.
Also das kann man schon sagen. Das ist ein großer Gewinn eigentlich, den man durch öffentlich-rechtliche Medien haben könnte. In Amerika sieht man ja, es gibt ganz starke politische Polarisierung. Also ja, da gibt es dann irgendwie, ja, die Republikaner, die schauen Fox, und die Demokraten CNN. Also es ist ganz klar aufgeteilt. Jeder schaut das, was er eh schon denkt. Aber was es halt auch gibt, ist, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Deutschland, dass gerade so die traditionellen Netzwerksender, die haben so ein Verständnis von Neutralität, dass sie zu jedem Thema zwei Stimmen einladen, also auch zu so Themen wie Klimawandel, also was man in Deutschland eher nicht machen würde, weil man da sagt, okay, das wissenschaftlich haben wir da so ein Fundament und wir laden jetzt keinen Klimaleugner ein, und dort macht man das und der Moderator mischt sich auch nicht ein, sondern da gibt es wirklich zwei Positionen, die sich gegenübergestellt werden und auch so bleiben. Und ja, das ist eine gute Frage. Also was ist eigentlich so der richtige Weg? Ich finde, wir sollten in Deutschland auch mehr kontroverse Debatten haben, ja, und auch sehr kontroverse. Also das fehlt mir wirklich. Und
aber man bietet
weniger so dieses bevormundende und auch pädagogische, ja, was wir manchmal so haben. Ne? Das ist dann auch.
Ich kann das aber total gut nachvollziehen, wenn man sagt, ja, man möchte Klimaleugnern keine Plattform und kein Sprachrohr.
Ja, eben. Das ist so das Problem. Also auf der anderen Seite genau, dass man erstens diese Bubbles nicht will und zweitens auch eine gute, fundierte Berichterstattung.
Klar.
Und da sollten wir eigentlich sagen, also ich finde eigentlich, das Fazit ist, wir können total froh sein, dass es so etwas gibt wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, nur er muss reformiert werden. Also es gibt so viele Dinge, die sich verändern müssen.
Genutzt werden.
Genau, wir müssen stärker uns auch als Teil sehen, wir müssen begreifen, dass wir das mitgestalten können. Und die Reformdiskussion läuft ja im vollen Gang. Seit dem RBB-Skandal ist das jetzt nochmal wie ein Katalysator, das ist das ganze Jahr befeuert, und das ist echt
was
gut.
Was war
das,
denn da beim Skandal?
Das war diese ganze Geschichte, hast du wahrscheinlich mitbekommen, Schlesinger, da ging es um Vetternwirtschaft und Geldverschwendung.
Stimmt.
Und da ging es eigentlich um Compliance-Fragen, die aber meines Erachtens gar nicht die zentralen sind, sondern die zentrale Frage ist, wie kann der Inhalt besser werden? Wie kann der Inhalt so sein, dass er alle erreicht, dass er alle Meinungen, ganz viele verschiedene Perspektiven und Meinungen nicht nur abbildet, sondern sie auch miteinander ins Gespräch bringt? Und da muss sich vieles bewegen, auch dass man ja wieder junge Menschen erreicht, dass man auch Muslime wieder erreicht, auch diejenigen Gruppen wieder erreicht, die so die nicht mehr, also die das Vertrauen verloren haben.
Absolut.
Weil auch die Zahl derjenigen, also es gibt ja diese Langzeitstudie in Mainz, Medienvertrauen, und das belegt schon, die belegt, dass man zwar immer noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr viel Vertrauen entgegenbringt, im Vergleich zu den privaten Sendern genießen sie das höchste Vertrauen, klar, aber gerade bei so kritischen Themen wie jetzt Ukraine-Krieg, Zuwanderung.
Oder Corona.
Ja, Corona, genau. All diese wirklich kritischen Themen, da gibt es eine große Unzufriedenheit, aber auch die Glaubwürdigkeit sinkt da, was die Ausgewogenheit in der Darstellung angeht. Und da muss sich unbedingt etwas verändern und was bewegen. Und ich hoffe, dass auch der Podcast dazu beiträgt, dass viele vielleicht jetzt mal sich ein bisschen informieren und schlau machen, wie sie das auch mitgestalten können. Ich meine, wir zahlen dafür, das gehört
ja
uns.
Ja, aber mich wundert es ja auch nicht, also da kommt jetzt wieder so die Lehrerin aus mir heraus, mich wundert es nicht, wenn wir sowas in den Schulen nicht lernen, oder beziehungsweise ich habe jetzt mit Mitte 20 das von dir in diesem Podcast erfahren, ja, witzigerweise. Und das ärgert mich dann wieder so als Lehrerin, dass wir in Deutschland, wenn wir über die Medienkompetenz von Schülern reden, dass wir da über das An- und Ausschalten oder das Upgraden von iPads sprechen oder das Erstellen von so Präsentationen, aber dass man vielleicht auch im Politikunterricht genau diese wertvollen Werkzeuge, wie man Demokratie oder ein demokratisches Miteinander aktiv mitgestalten kann, dass man das nicht lernt oder dass man das einfach auch nicht auf einem anderen Weg lernt. Aber dann nehme ich ganz ehrlich auch den ÖRR schärfer mit in die Kritik, weil die hätten doch logischerweise die Ressourcen, mehr Werbung zu machen, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber da kommt nichts. Also ich habe
ja, das kommt vielleicht zu wenig. Also ich meine, sie erreichen halt, also sie machen ja teilweise wirklich gute informative Programme und Beiträge, aber erreichen damit nicht mehr jeden. Also das kann auch ein Problem sein. Aber ich finde, du hast schon recht. Das ist auch eine Kritik, die ich auch selbst so formuliert habe. Wir könnten eigentlich die Reichweite ja auch nutzen, dass man zum Beispiel auch Programmbeschwerden oder generell diese Unzufriedenheit stärker auch in TV-Formaten diskutiert, dass man nicht nur so deliberative Pollings macht, also wo man Bürger mit einbezieht und ihr Feedback holt, sondern auch eine Plattform, also Räume schafft, die eine gewisse Reichweite haben. Und ich glaube, was vielen nicht so klar ist, also weswegen ich auch denke, das gehört auch in die Schulen, wir haben es ja mit großen Giganten zu tun, ja, den großen dominanten Playern, ja, hinter Reichweitenstärken, Apps wie TikTok, YouTube, Netflix, die sind fürs Geschäftsmodell optimiert, nicht für die demokratische Öffentlichkeit. Da geht es echt nur darum, dass möglichst viel Cash fließt. Das ist nicht das ist nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit, dass man da Menschen irgendwie informiert und ja, möglichst klar. auch gut
Wobei
informiert.
Wobei in China ist es anders. Da wird ja. TikTok so genutzt, nur Wissen. Also da gibt es ja gar nicht so diese Tänze. Und ich weißt du das?
Ja gut, da gibt es halt staatliche ja. Einflussnahme, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit genau. ist nicht gewährleistet, es gibt Zensur. Also bei Öffentlich-Rechtlichen geht es ja auch darum, die freie, die unabhängige Meinung auch zu schützen, ne? Stark zu machen. Und die dominanten Player, denen das Feld auch nicht zu überlassen, auch den Algorithmen das Feld nicht zu überlassen, also die Herrschaft der Konzerne auch ein bisschen aufzubrechen. Und was ich auch schön finde, ist da der Gedanke, das läuft unter dem Stichwort Value-Sensitive Content, also okay. dass es nicht mehr darum geht, möglichst lange an Medien zu hängen, ja, so wie wir es auch vom Handy kennen, dieses endlose Scrolling, ja, und das auch psychisch total belastend sein kann, was einfach die Logik der sozialen Netzwerke ist, sondern Value-Sensitive Design, da geht es darum, ein möglichst wertvolles Erlebnis zu ermöglichen, also dass Medien auch einen Mehrwert bringen, ohne aber möglichst lange die Menschen in dem Angebot zu halten. Und das ist auch etwas, was den Öffentlich-Rechtlichen dann unterscheidet von den privaten Anbietern. Sie brauchen das ja gar nicht, dass man möglichst lang irgendwie angebunden bleibt, auf irgendeiner Plattform hängt, sondern die können einfach sagen, uns geht es darum, guten Content zu machen und auch Minderheitenpositionen gut zu repräsentieren, tiefgründige Formate zu schaffen. Und jetzt müssen sie halt dieser Idee einfach nur noch stärker gerecht werden vielleicht.
Ja, die Frage ist, ob auch der Bedarf dafür da ist, ob die Menschen sowas konsumieren möchten, lange, tiefsinnige Inhalte. Ich glaube schon, es gibt ja so seit Gezeiten Sternstunde Philosophie und das guckt sich immer so eine Nische an Menschen an. Es kommt zwar aus der Schweiz, nee, aus Österreich, glaube ich.
Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz, genau.
Ja, ich mag es auch total gerne, gucke ich voll gerne.
Das ja, ist ja, ich auch, Sendung, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Generation YouTube, TikTok und Instagram so richtig Bock drauf hat oder beziehungsweise...
Naja, man muss ja auch nicht immer jeden erreichen. Also das ist ja auch das Gute, dass man eben nicht abhängig von der Quote ist und einfach auch Angebote schaffen kann, die nur für eine Nische interessant sind. Das ist ja auch eine, was durch die Rundfunkfreiheit erst möglich ist. Also nicht nur, also diese Abhängigkeit vom Markt besteht nicht. Man ist nicht werbefinanziert, man ist gebührenfinanziert und kann deswegen auch Inhalte machen, von denen man denkt, die sind einfach gut und auch wenn sie jetzt nicht viel geklickt werden, wir stehen dahinter, weil sie gut sind und dann profitieren bestimmte Menschen auch davon. Aber auf der anderen Seite, klar, muss man die Menschen auch erreichen, auch das ist Auftrag und da muss man sich dann auch Dinge einfallen lassen, also wie kann man das auch, wie kann man gute Inhalte so verpacken, dass sie trotzdem, also dass sie auch interessant sind und unterhaltsam sind und das gelingt ja auch manchmal sehr gut. Also es gibt ja tolle Best-Practice-Beispiele, wo man en passant so viel mitnimmt zu irgendeinem Thema und da hat sich aber eigentlich gerade einen Film angeschaut und das ist halt, wie es idealerweise laufen kann und das gelingt dem Öffentlich-Rechtlichen oft besser als anderen, weil sie das einfach viel mehr auch mitbedenken, ne? Dass das der Auftrag ist auch. Also da haben wir schon, wir haben da schon einen Schatz, der jetzt reformiert gehört, damit dann auch wieder unsere Gadda, sagt man im Urdu immer so schön, ne? Also die Wertschätzung fehlt, viele sind einfach nur frustriert, weil sie auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber dass wir da eigentlich auch eine Chance haben und das nicht so leicht aufgeben sollten, weil wir können ja in die Nachbarländer schauen, BBC war ja eigentlich mal so das Role Model.
Stimmt, also, ja, aber Boris ja Johnson.
Ja, da macht gerade BBC auch ziemlich schwer. Und das ist ja eigentlich auch, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk entstanden ist. Man hat ja damals nach Hitler, also nach dieser schlimmen Erfahrung, wo man gesehen hat, Medien werden gleichgeschaltet, sie werden als Propagandainstrument benutzt. Da gab es die Erkenntnis, okay, wir brauchen Medien, die frei sind, die unabhängig sind, die von der Allgemeinheit getragen, nicht nur finanziert, sondern auch überwacht werden und kontrolliert werden. Und da ist ja eigentlich die Idee überhaupt entstanden, nach dem Vorbild von BBC hier auch in Deutschland den Öffentlich-Rechtlichen zu installieren. Und das wissen viele gar nicht mehr, sondern sehen den Öffentlich-Rechtlichen als Teil eines Propaganda-Instruments.
Ja, doch, du hast absolut recht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben eine ganz klare Agenda und die wird irgendwie verfolgt und ich kann sozusagen meinen persönlichen Widerstand, das war ja dann auch damals, ich glaube, unbewusst meine Reaktion, wieso ich dann aufgehört habe, Öffentlich-Rechtliche so bewusst zu konsumieren, das war halt meine Art des Widerstands. Ich mache da nicht mit und ich möchte sowas auch nicht konsumieren, wo ich das Gefühl habe, die sind alle irgendwie gegen den Islam oder beziehungsweise neigen dazu, so unausgeglichene Sendungen auszustrahlen, die mich eigentlich nur aufregen. Und
also, ich meine, da ist ja schon auch ein Punkt dran. Also zum Beispiel ist es ja so, dass die Rundfunkräte nicht staatsfrei sind. Also sie sollen staatsfern sein, aber es gibt ja schon eine politische Vertretung drin. Und der Hintergrund ist, das weiß ich gerade so aus Hessen, damals gab es, kennst du noch den Roland Koch?
Ja, klar.
Ist so ein, der war ja also ziemlich unbeliebt in unseren Kreisen, ja, weil der zum Beispiel auch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft agitiert hatte, also Stimmung gemacht hatte und auch irgendwie Ausländerfeindlichkeit wurde ihm vorgeworfen und so. Und der hat damals tatsächlich versucht, über den Rundfunkrat auch auf das Programm einzuwirken. Das hatte dann Folgen und gab es dann, weil da gab es zum Beispiel einen Chefredakteur, das war, glaube ich, im ZDF Fernsehrat war das, da gab es einen Chefredakteur, der damals zu diesem Irak-Konflikt, der kritisch berichtet hat und der kritisch hinterfragt hatte, die Behauptung der US-Regierung, ob der irakische Diktator Saddam Hussein wirklich Massenvernichtungswaffen besitzt oder nicht. Das hat er kritisch gesehen und da wurde ihm Anti-Amerikanismus und Amerika-Feindlichkeit vorgeworfen. Ne? Und man hat versucht, den dann loszuwerden und das hat Roland Koch forciert. Also dass der Vertrag von diesem Chefredakteur, das war der Brenders, dass der nicht verlängert wird. Also das ist ein Unding. Also das ist wirklich ein Unding, wenn die Politik sich so krass versucht, einzumischen und einzuwirken. Und das hat aber zum Glück dazu geführt, also dass da auch Widerstand gab. Und 2016 hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, die politische Vertretung darf, also nur noch staatsnahen Vertreter dürfen in diesen Aufsichtsgremien nur noch ein Drittel höchstens sein.
Aber wie siehst du deine eigene Rolle, also in diesem Rundfunkrat als Muslima, die jetzt sozusagen als Nachzügler, ach, man ist ja auf den Gedanken gekommen, ach, die Muslime kann man ja auch noch mit einbeziehen, so diesen Beigeschmack hat das.
Ja gut, die Gesellschaft verändert sich, ne? Also muss sich sowas dann auch verändern, so eine Zusammensetzung im Gremium.
Klar. Aber Muslime gibt es ja auch nicht erst seit gestern hier in Deutschland.
Das stimmt, ja, das war schon sehr spät, da hast du recht.
Ja, klar, aber wie siehst du deine eigene Rolle darin? Aber bist du vielleicht auch so ein bisschen, ja, instrumentalisiert? Wir haben doch eine mit Kopftuch in unserem.
Ach, das ist gar nicht so intensiv Thema. Also das geht ganz oft um ganz andere Fragen, die jetzt erstmal gar nicht so direkt was mit dem Islam zu tun haben. Und man sitzt ja jetzt auch, man vertritt zwar die muslimischen Gemeinschaften, aber man vertritt ja die Allgemeinheit. Und das heißt, es geht oft gar nicht um das Thema Islam oder Migration oder so, sondern um alle möglichen Themen. Aber ansonsten denke ich so jetzt nach 2 Jahren, also klar, am Anfang muss man erstmal ankommen und wird vielleicht auch erstmal irgendwie eingeordnet und so. Aber so nach 2 Jahren, das ist ja auch das Schöne, in dem Moment, wo es einen Kontakt gibt und wo man zwischenmenschliche Erfahrungen macht, merkt man ja ganz schnell, dass das alles halb so wild ist und man sehr viele Gemeinsamkeiten hat und man arbeitet dann auch in so einem Rundfunkrat als Team. Aber ich glaube gar nicht, dass das Hauptproblem ist. Also wir haben ganz oft diese identitätspolitischen Debatten, wir wollen mehr Repräsentanz, es muss alles vielfältiger sein, ist meines Erachtens nicht das Zentrale. Das ist auch nice to have, sollte selbstverständlich sein. Das Zentrale ist eher diese Gleichförmigkeit, was viele Positionen angeht. Also dass man inhaltlich da viel zu wenig unterschiedliche Meinungen mit drin hat. Also wenn wir jetzt an den Ukraine-Konflikt denken, ja, da haben viele kritisiert, dass es diese diplomatischen Bemühungen, die zu intensivieren, die friedlichen Anstrengungen, ja, dass das zentral sein sollte, dass mit der Waffenlieferung, dass man da zögerlich sein wollte. Das war ja eine Position in der Bevölkerung, die sehr stark war. Und in den Medien hatte man das Gefühl, kommt die viel zu wenig zu Wort. Und da gab es dann auch eine Untersuchung, auch von der Universität Mainz. Markus Maurer hat die unter anderem durchgeführt. Und die sagen, ja, tatsächlich war da eine gewisse Einseitigkeit in der Berichterstattung. Es wurde zwar nicht regierungsfreundlich berichtet, das nicht, aber diese unterschiedlichen Perspektiven auch global, also dass man auch die russische Seite, die internationale also wie es international bewertet wurde, der Konflikt, dass man das alles viel zu wenig dargestellt gesehen hat. Und das ist, das glaube ich, das Hauptproblem in der Berichterstattung. Nicht irgendwie unbedingt, ob wir die Vielfalt repräsentieren, sondern inhaltlich muss es vielfältiger werden. Also wenn wir da einfach nur Leute haben, die anders aussehen, aber inhaltlich dann am Ende dasselbe bringen, weil sie sich vielleicht auch anpassen, weil sie vielleicht auch so, also auch ausgewählt werden. Es gibt ja den Similar-to-me-Effekt, dass einfach immer die Tendenz da ist, Menschen auszuwählen, die ähnliche Haltungen vertreten wie man selber, einen ähnlichen Habitus haben. Und wenn man dann vielleicht eine Migrationsgeschichte hat, aber trotzdem eigentlich von seiner gesamten politischen Einstellung und auch Weltsicht sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu dem bestehenden Establishment hat, dann wird sich ja gar nicht viel bewegen. Ja? Dann ist es einfach nur eine andere Farbe und sieht irgendwie bunter aus, aber die Berichterstattung inhaltlich ist nicht bunter geworden. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Und nicht unbedingt, dass wir jetzt da jede Minderheit mit drin vertreten haben.
Wie siehst du die Zukunft des ÖRRs?
Also ich hoffe, dass jetzt, also es ist ja gerade ein Zukunftsrat auch, der sich damit beschäftigt, wie kann man den Öffentlich-Rechtlichen grundlegend reformieren, wie kann er zukunftsfähig werden. Es gibt gerade ganz viele Menschen, die darüber nachdenken, weil man eingesehen hat, das wird so nicht gut gehen. Also wenn keine jungen Menschen das mehr schauen, dann gibt es keine Zukunft für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Und die Kritik wird immer lauter und immer stärker. Menschen möchten die Gebühren nicht mehr bezahlen. Also es gibt eine richtige Front hier auch. Etwa ein Viertel der Gesellschaft ist ja eher mit medienzynischen und medienkritischen Einstellungen unterwegs. Vertrauensverlust ist da. Also man weiß, es muss sich grundlegend was verändern. Und entweder gelingt diese Reform und es verändert sich sehr vieles und es gibt dann eine ausgewogene, objektivere, vielfältigere Berichterstattung, wo die Menschen auch wieder zufrieden sind mit und die auch viele Menschen erreicht. Oder es gelingt nicht und dann wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Zukunft haben. Man sieht es auch gerade, BBC struggelt, ja, überall im europäischen Umland struggelt. Auch. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat wirklich hart zu kämpfen. Mhm. Und wenn es ihnen nicht gelingt, die Menschen inhaltlich zu überzeugen, dann wird er keine Zukunft haben. Also das ist eine Gefahr, der wir uns auch klar werden müssen. Und ich denke halt, die Idee ist super, die Idee hinter dem Öffentlich-Rechtlichen. Und wir das verstehen, ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich möchte da was mitverändern, mitgestalten und ich steige in das Thema ein und beteilige mich.
Und in Bezug auf muslimische Repräsentation im ÖRR, was würdest du dir da wünschen oder welche Schlupflöcher, welche Möglichkeiten, Räume gibt es?
Ich würde mir da wünschen, dass man ein bisschen mutiger wird, also dass man nicht einfach nur schaut, okay, wir wollen mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, die jetzt irgendwie in der Redaktion sitzen, sondern dass man auch Menschen mitsprechen lässt, die wirklich andere Ansichten vertreten. Ja. Und dass man jetzt nicht nur Menschen, die jetzt irgendwie einen säkularisierten Islam vertreten, drin hat und die auch optisch das ausstrahlen, sondern auch so mutig ist sozusagen auch Menschen, die einen Islam vertreten, der natürlich demokratiekompatibel ist, ist ja gar keine Frage, aber der vielleicht auch eine Herausforderung ist für die Mehrheitsgesellschaft, weil wir Dinge anders sehen, anders bewerten. Mhm. Ja, also allein, keine Ahnung, plakatives Beispiel, Alkoholverbot wäre für viele totale Überforderung. Das ist ja auch ein Thema, was wir noch angehen wollten in einer Podcast-Folge. Also, dass man auch solche Positionen, die erstmal herausfordernd sein können, dass man die zulässt, dass man mit denen ins Gespräch geht. Und dann ist es auch echte Vielfalt. Und dann ist es nicht einfach nur optisch bunt und anders, sondern dann wird es auch inhaltlich interessanter. Und dann ist die Debatte auch reicher. Die wird dann auch, also diese Kontroversen, die machen doch sowas auch erst interessant. Ne?
Aber können auch ziemlich destruktiv sein und hässlich werden sehr schnell. Und deswegen versucht man ja eher mit so einer Homogenisierung gegenzuhalten. Ich finde das auch, ich fände es auch viel schöner, wenn es, also diese innerislamische Heterogenität, wenn die besser dargestellt werden würde. Aber ich stelle mir schon immer wieder so die Frage, muslimische Repräsentation, dafür bräuchten wir viel mehr muslimische Creators und viel mehr muslimische Creator, die auch gerne Muslime sind und die auch gerne drüber sprechen.
Weißt du, was ich meine? Die sich trauen, die mutig sind, die sich auch nicht zu sehr anpassen und auch nicht so sehr das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt anpassen, damit es funktioniert, die einfach authentisch sie selbst sind und kein Blatt vom Mund nehmen, auch zu ihrem Glauben zum Beispiel zu stehen, auch wenn das gerade als uncool gilt vielleicht oder wenn man da schief angeschaut wird, weil einfach sehr viele Menschen eher atheistisch sind, was ja ihre Entscheidung ist, aber es gibt eben auch eine andere Sicht auf die Welt und die sollte auch sichtbar sein, oder?
Ja, absolut. Und ich finde das, Da ist auch die Stärke dieses Podcastes von schon gehört, weil der versucht ja genau das abzufangen. Also das selbstverständliche Sprechen über Religion in Verbindung mit diesen alltäglichen Schwierigkeiten und Themen, die uns tangieren und bewegen und so weiter. Dass wir da so ein bisschen versuchen, die Brücke zu schlagen. Ich persönlich habe ja die Motivation, dass ich diesen Podcast auch mitgestalten möchte, weil ich manchmal das gleiche Gefühl habe. Dass ich irgendwie über Themen sprechen möchte, auch gesellschaftskritische Themen sprechen möchte, aber immer irgendwie in Bezug mit denen, was mir wichtig ist, nämlich mein Glauben. Und das ist halt in einer Gesellschaft, die zunehmend religiös unmusikalischer wird, auch schwer. Mhm. Und da auch so eine, weil halt Haltungen, in denen religiöse Menschen explizit sprechen, auch oftmals denunziert werden und man halt nicht so einfach über Gott sprechen kann, weil es einem auch manchmal so Situationen gibt, wo man das Gefühl hat, irgendwie passt das nicht, obwohl ich gerne jetzt wollen würde und ich schäme mich dafür. Und um diesem so ein bisschen entgegenzuwirken, da finde ich so eine Plattform wie ein Podcast eigentlich großartig für. Und diese Perspektiven müssen mitgedacht werden.
Ja. Um auch zu verhindern, dass es so eine Verstummungsspirale oder Schweigespirale gibt. Also, dass Menschen sich mit Ansichten vertreten, die vielleicht gerade nicht in der Mehrheit so dominant sind, dass sie sich dann irgendwann gar nicht mehr trauen, darüber zu sprechen, obwohl sie vielleicht mit ihrer Meinung gar nicht so sehr in der Minderheit sind. Also das ist ja manchmal auch eine Fehleinschätzung. Also vielleicht würden viele Menschen gerne über die Sinnfragen sprechen, über die existenziellen Fragen, aber wir haben einfach einen öffentlichen Raum, wo man das lieber lässt, ja, wo man dann gewisse Scheu vorhat. Und ich glaube, wenn Muslime auch selber Medienschaffende sind, Medienmachende sind, dann führt es auch dazu, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sprechfähig werden. Also sie hören Argumente, sie setzen sich bestimmten Themen auseinander und das ermutigt sie ja auch dann in ihren Kreisen zum Beispiel auch darüber zu reden, zu sprechen, sich auszutauschen. Ja. Und dadurch werden diese Themen dann kommen dann auch Stück für Stück im öffentlichen Diskurs hoffentlich irgendwann an. Und dann gibt es nicht mehr diese Tabuisierung von bestimmten Themen. Und im Moment würde ich auch sagen, dass Religion, der Glaube an Gott, das ist fast schon das einzige Tabu, was es noch gibt. Weil über alle anderen Dinge spricht man ja sehr offenherzig. Ja. Aber da sind wir ja, da dürfen wir uns einfach nicht entmutigen lassen. Müssen wir weitermachen.
Absolut. Ja, okay. Vielen lieben Dank für das interessante Gespräch, Rolla. Es hat mich super gefreut. Deine Insider-Perspektive ist besonders wertvoll gewesen zu dieser Folge, auf die ich erstmal keine Lust hatte. Aber so wie das manchmal ist im Leben, ja, wenn man sich dann mit etwas auseinandersetzt, dann kann das ja irgendwie doch ganz interessant werden. Und so ist das auch heute geschehen. Danke dafür. Danke für den interessanten Austausch.
Danke, dass du dich drauf eingelassen hast und deine Unlust überwunden hast.
Ja, und wir bedanken uns auch natürlich bei unseren Zuhörern, die bis zu diesem Zeitpunkt fleißig zugehört haben. Und falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, dann könnt ihr uns wie immer am besten über Instagram @revue_der_religion schreiben. Und ja, möchtest du noch was sagen?
Ja, wenn ihr auch Ideen habt für weitere Podcast-Folgen, meldet euch gerne. Ja. Und wir greifen das gerne auf, ganz im Sinne interaktives mit Einbinden des Publikums.
Ja. Alles klar, dann mach's gut. Bis auf ein nächstes Mal. Assalamu alaikum. Ja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Schon gehört? Der Podcast am Puls der Seele.